Ja, schönen guten Morgen. Ja, wenn das jetzt der wichtigste Augenblick ist für heute, wie der Peter gesagt hat, ist mir natürlich spontan was zu eingefallen, gebe ich euch einen kleinen Tipp zu. Und zwar, nachher nach dem Gottesdienst oder so, googelt einfach mal nach Tolstoi die drei Fragen. Ja? Eine ganz kurze Geschichte, in 3-4 Minuten gelesen, aber wirklich prägnant. Also das rate ich euch mal. Ja? Da werdet ihr jetzt genau zu diesem Thema was finden. Ich war schon kurz davor zu sagen, okay, ich gehe mal auf dieses Thema ein. Aber nein, lest euch das mal durch. Echt super Geschichte. Tolstoi, die drei Fragen. Ja, Alex, vielen Dank für den Einstieg, für die Moderation. Ja, die Leute, die die Moderation machen, wenn ich dran bin, die tun mir immer so ein bisschen leid. Wenn die nach dem Thema fragen, ich sage dann sowas, ja, die Vision der kleinen Brötchen, gell, oder sowas. Okay, ja, Vision der kleinen Brötchen. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ja, Vision der kleinen Brötchen, Daniel, bei Daniel gibt es ja viele Visionen. Daniel hat solche Visionen, Visionen der 4 Tiere und des Menschensohnes oder sowas. Könnt ihr auch mal lesen, also das ist wirklich, wirklich sehr spektakulär, also so ungefähr wie so ein Marvel-Film, ja. Aber Vision der kleinen Brötchen gibt es da nicht. Meine Gedanken von dem kleinen Brötchenbacken ist schon lange her und kommt aus dem Disput, den ich mal mit Leuten hatte. Ich nenne sie mal die Japhets-Freaks. Ja, Japhets, das Gebet haben wir eben gehört. Schön, das kennt ihr jetzt. Japhets, eins der kürzesten Gebete in der Bibel überhaupt, aber Japhets rief den Gott Israels an und sagte, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und Gott ließ kommen, was er erbetet hatte. Ja, so viel. Es gab eine Zeit, da war das ein totaler Hype, dieses Gebet. Gell? Da gab es, ich habe jetzt die Tasse, das T-Shirt, das Handtuch, das Klopapier, was weiß ich, überall, ja, jetzt drauf, das Gebet, gell, und so ganz wichtig. Und ja, und diese Leute, damals bei uns, ja, auch hier in der Gemeinde, die haben gesagt, du musst um große Aufgaben beten, damit, dass du ein gesegnetes Leben lebst. Oder auf die Gemeinde bezogen, wir müssen für große Aufgaben beten, damit wir gesegnet werden. Und ein Bild, was mir im Kopf war, so, was da gebraucht wurde, war, im Himmel stehen viele Sachen in der Abstellkammer, die für uns bestimmt waren, aber wir haben nicht dafür gebetet. Für mich ging das eher so nach Hogwarts und den Raum der Wünsche oder sowas. Gell? Ist Gott so, der sagt, okay, ich hätte was für dich, ich verrate dir aber nicht, was es ist, aber wenn du dafür betest, kriegst du es nicht. Ja? Also, das war so die Sache und ja, wer mich kennt, weiß, das lief mir natürlich total zuwider. Und meine Argumentation war damals, Gott gebraucht Menschen, die sich gebrauchen lassen, Punkt. Und Gott misst nicht die Größe mit einem Zollstock. Das war meine Antwort auf diese Aktion. Und warum bringe ich das jetzt hier als Predigt? Also nicht, weil ich jetzt irgendwelchen geistlichen Größenwahn in der Gemeinde entdeckt hätte oder sowas, gell? Sondern das Thema hat mich beschäftigt, ja, wie gebraucht Gott uns, was sollen wir tun und wie? Alex hat da schon super Gedanken mit reingebracht, fand ich echt richtig gut. Und ja, wieso die Vision der kleinen Brötchen, ja, wieso Vision? Also ich hatte damals denn so ein Bild im Kopf, gell? Also wenn ihr Dali-Bilder kennt, gell? Die Gala Galactica zum Beispiel, hat so ein Frauenporträt. Wenn man vor allem gut sieht, sieht man diese Frau, wenn man dich dann geht, sieht man diese aus lauter Kugeln zusammengesetzt. Gell? So hatte ich das auch so ein Bild im Kopf, gell? Mit den, dass man sieht so ein großes Brötchen am Himmel schweben. Gell? Und wenn man vor allem guckt, ein großes Brötchen am Himmel, wenn man dich dann geht, sieht man auch, das große Brötchen ist aus lauter kleinen Brötchen zusammengesetzt. Also das war für mich so die Vision der kleinen Brötchen. Ja, dann habe ich versucht, so ein Bild zu erzeugen. Ja. Ich wollte immer sowas mal malen, aber das fand ich dann sehr aufwendig, so viele Brötchen zu malen. Ich dachte, okay, probier's mal mit der KI, gell? Jetzt gibt's ja sowas. Das habe ich versucht. Okay, das war nicht das Ergebnis, sah dann so aus, als wenn Bäckerlehrling am ersten Tag ohne Erklärung der Brotbackmaschine Brötchen versucht hat zu backen. Ja, so sah das Bild ungefähr aus, also war nicht brauchbar für heute. Ich habe das dem Paul Meiden mal geschickt, ja, vielleicht bekomme ich mal so ein Bild irgendwann. Mal sehen. Okay, da habt ihr das mal so eine Einordnung, Vision der kleinen Brötchen. Gell? Also diese Argumentation. Was mir denn noch zu Brötchen einfällt, ist dann, was sind denn so die Wesenszüge von so einem Brötchen? Gell? Was macht denn so ein Brötchen überhaupt aus? Ja? Das ist doch die Form für uns. Also wir Deutsche haben so ein Brötchen im Kopf, so ein Semmel, so ein Dings da mit so einem Schlitz drin oder so. Der Geruch, der Geschmack, ja, die Knusprizität vielleicht, wenn es sowas gibt. Und nicht unbedingt die Größe. Gell? Was macht das aus? Gell? Und ja, ist das wirklich so, dass wir beten für große Aufgaben und Gott gibt uns die? Ist es nicht eher so wie in Matthäus 25, Vers 14? Es ist so wie bei einem Mann, der auf Reisen ging. Vorher rief er seinen Diener und teilte ihnen seinen Geldbesitz aus. Dem einen übergab er 5 Anteile, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Dann reiste er ab. Ohne Zögern machte sich der mit den 5 Anteilen an die Arbeit, wirtschaftete mit ihnen und erwarb 5 weitere dazu. Ebenso handelte auch der mit den 2 Anteilen und gewann 2 dazu. Aber der mit dem einen Anteil vergrub das Geld seines Herrn, so verbarg er es sich. Soweit diese Geschichte, weil dieses Gleichnis besser gesagt, ja, kennt ihr. Ja, wie das nachher ausgeht, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Ja? Sondern was mir da wichtig ist, was erzählt Jesus hier? Wie geht Jesus, wie geht Gott mit uns um? Gott teilt uns Aufgaben nach unseren Fähigkeiten zu. Ja? Dem einen 5, dem anderen 2. Ja? Und wie das nachher ausgeht, auch ganz interessant, diese Geschichte. Könnte man mal drüber predigen, gell? Wäre eine gute Sache. Aber jetzt die Frage, gell? Der eine hat 5 Anteile bekommen, der andere 2, der eine 1, jeder nach seinen Fähigkeiten. Ja? Dann ist die Frage, stimmt das? Viele Talente, gleich wichtige Menschen, gleich wichtige Aufgaben, ist das so richtig? Ja? Wer kriegt die wichtigen Aufgaben? Sind das die wichtigen Menschen? Oder wie läuft das bei Gott? Ja? Ja, den nächsten Abschnitt habe ich schon so überschrieben, kurzes Kapitel, von kleinen und von großen Leuten. Ja? Wir orientieren uns ja immer wieder an biblischen Gestalten. Ja? Klar, da lernen wir ja auch von. Ist auch gut so. Aber wir orientieren uns oft an biblischen Gestalten wie Abraham, Mose, Paulus und so weiter. Aber da hat sich natürlich wieder das kleine Brötchen in mir gelegt und folgende Geschichte. Und Petrus rief die 3 Apostel, Jakobus, Thaddäus und Simon zu sich. Also nicht Jakobus, einer der Donnersöhne, sondern der Sohn des Alpäus. Und Petrus sprach, sintemal sage ich euch, ihr habt nichts getan, was in den 4 Evangelien erwähnenswert gewesen wäre. Jetzt habt ihr noch einmal die Chance, Lukas etwas zu bieten, vielleicht ein kleines Wunder oder so etwas wie die 3 barmherzigen Apostel oder wenigstens einen Ausspruch, so in der Art wie die Würfel sind gefallen. Damit schafft man es wenigstens bis ein Comicheft über die Galater. Ja. Okay, habt wahrscheinlich mitgekriegt, das ist keine Geschichte aus der Apostelgeschichte, gell? Sondern um was geht es mir da in dieser Geschichte? Ich hätte jetzt gehofft, dass irgendjemand mal lacht, aber okay, dann grinse ich in mich. Also, diese 3 Apostel, die ich hier erwähnt habe, Jakobus, Thaddäus und Simon, nicht Simon Petrus, der andere Simon. Diese 3, das waren 3 Jünger. Was wissen wir von diesen 3 Jüngern? Nichts. Die sind zweimal erwähnt. Einmal bei der Aufzählung, wie die Jünger berufen worden sind, und zweites Mal, wo? in der Apostelgeschichte. Ja, ganz am Anfang, wo die Apostel aufgezählt werden, ja, und wie dann noch ein Ersatz für den Judas gewählt wird. Da werden sie aufgezählt. Mehr wissen wir von denen nicht. Das fand ich sehr interessant. Wofür hat Jesus die ausgewählt? Da könnte man sich ja fragen, ja, wofür war das gut? Was können wir denn von denen lernen, wenn wir nichts von denen wissen? Doch, wir wissen von denen, die waren am Anfang dabei und nach allem, was geschehen ist mit Jesus, waren sie immer noch dabei. Sie waren immer noch dabei, ja, obwohl sie nichts Großartiges bewegt haben. Ja. Und wirft das nicht auf viele von uns zu. Dieser Gedanke kam mir und ich habe dann einfach mal gesagt, okay, ich gucke einfach mal nach, wie viele Leute werden in der Apostelgeschichte erwähnt, namentlich erwähnt. Ja. Ich habe gedacht, Apostelgeschichte, die ersten Christen, da passen wir schön zu. Ja, wir sind noch in der Apostelgeschichte drin, also der Geschichte Gott mit uns. Und ich habe dann einfach mal wirklich die Apostelgeschichte durchgelesen, habe mir alle Namen mal notiert. Also in meiner Bibel sind da 78 Personen namentlich erwähnt. Sowohl die Guten als auch Bösen, so ein paar Zauberer sind auch erwähnt. Ja, aber 78. Und ganz am Anfang von der Apostelgeschichte, da wird erwähnt, dass sich auf einen Schlag da 3000 bekehrt haben. 3000 Christen auf einen Schlag. Ja, von denen lesen wir auch nicht allzu viel, gell? Später wird nochmal was erwähnt, dass nochmal 2000 dazukommen. Also 5000 Christen, die anscheinend kleine Brötchen gebacken haben. Nichts Spektakuläres, gell? Ihr Christsein im Alltag gelebt haben. Also kleine Leute, kleine Brötchen. Und da ist mir was zu eingefallen, und zwar eine Staffel, die wir bei Kids at Home gemacht haben. Finde ich irgendwie interessant. Es ist sehr oft so, dass, wenn ich über Sachen nachdenke, dass mir einfällt, was wir für die Kinder mal vorbereitet haben, was wir bei Kids at Home gemacht haben, eine Staffel. Und die Staffel lautet damals die Unsichtbaren, die wir ausgearbeitet haben. Und ich habe den Artikel, den ich in Gemeindebrief damals geschrieben habe, zu diesen Unsichtbaren, einfach mal wieder rausgekramt. Ja, den lese ich euch einfach mal eins zu eins vor. Unsere neue Staffel bei Kids at Home heißt Die Unsichtbaren. Wäre wieder so ein Horst-Thema, gell? Nein, es geht nicht um Engel, auch nicht um Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Es geht um Menschen, die unsichtbar sind. Unsichtbare Menschen sind Menschen, die man nicht sieht. Ja, diese Aussage ist trivial. Die Frage ist, warum sieht man diese Menschen nicht? Weil man sie übersieht, weil man sie ignoriert, weil man nichts mit ihnen zu tun haben will. Oder weil sie sich verstecken. Die Antwort auf die Frage, warum sie das tun, ist, ich kann das nicht. Keiner mag mich. Die lachen mich aus. Was ich getan habe, verzeiht mir niemand. Wir hören Geschichten von Menschen, die in solchen Situationen stecken. Jesus begegnet ihnen. Manchmal weitet er an einem Brunnen auf sie, manchmal trauen sie sich aus der Unsichtbarkeit heraus, strecken zögerlich eine Hand nach seinem Gewand. Der Einstieg in die Staffel war Matthäus 18, Vers 10 bis 14. Die Message geht an die Unsichtbaren. Jesus sieht dich und du bist ihm unendlich viel wert. Und an die Dominanten, die BestimmerInnen, Bosse, Kings und Queens. Sieh niemals auf die anderen herab, lerne von Jesus, was echte Größe ist. Nicht sich in seiner großen Güte herablassen, sondern auf Augenhöhe den Unsichtbaren begegnen. Ja, das war so eine Staffel für die Kinder. Ja, von großen und kleinen Menschen, von Leuten mit vielen und wenig Talenten, die Gott gebraucht, trotz allen Bedenkens. Aber jetzt habe ich mir überlegt, okay, wie kommen Menschen in die große Geschichte hinein? Wie passiert sowas? Und da habe ich jetzt einen Ausschnitt aus dem Herr der Ringe, die zwei Türme. Und da habe ich das damals gelesen, da war ich 21. Ja? 21, das ist jetzt schon ja, so 42 Jahre her. Merkwürdig, ja, 42 Jahre ist das schon her. Da habe ich das erste Mal nicht gelesen. Und wie ich diesen Abschnitt gelesen habe, da war ich sofort geflecht. Da habe ich gedacht, boah, hier, das ist cool, was der Tolkien hier geschrieben hat. Nebenbei erwähnt, Tolkien war ein evangelikaler Christ. Und das hört man manchmal auch raus. Also hier Sams Rede. Ihr müsst die Geschichte nicht kennen. Ich weiß, es gibt ganz viele, die mögen so ein Zeug nicht. Aber könnt auch so verstehen. Also Sam sagt hier, und wir würden überhaupt gar nicht hier sein, wenn wir mehr darüber gewusst hätten, ehe wir aufbrachen. Aber ich nehme an, dass es oft so ist. Die tapferen Taten in den alten Geschichten und Liedern, Herr Frodo. Abenteuer, wie ich sie immer nannte. Ich glaube, es wären Taten, zu denen die wundervollen Leute in den Geschichten sich aufmachten und nach denen sie Ausschau hielten, wie sie es wollten, weil das aufregend war und das Leben ein bisschen langweilig. Eine Art Zeitvertreib, könnte man sagen. Aber so ist es nicht bei den Geschichten, die wirklich wichtig waren, oder bei denen, die einem im Gedächtnis bleiben. Gewöhnlich scheinen die Leute einfach hineingeraten zu sein. Ihre Wege waren nun einmal so festgelegt, wie du es sagen würdest. Aber ich nehme an, sie hatten eine Menge Gelegenheiten wie wir, umzukehren. Nur taten sie es nicht. Und wenn sie es getan hätten, dann wüssten wir es nicht, denn dann wären sie vergessen worden. Wir hören von denen, die einfach weitergingen und nicht alles zu einem guten Ende. Wohlgemerkt. Zumindest nicht zu dem, was die Leute in einer Geschichte und nicht außerhalb ein gutes Ende nennen. Du weißt schon, nach Hause kommen und feststellen, dass alles in Ordnung ist. Wenn auch nicht ganz so wie vorher. Soweit aus dem Herr der Ringe. Ja. Bisschen merkwürdig, dass ich das mache, hier im Gottesdienst mal sowas aus dem Herr der Ringe zu zitieren. Aber das macht die Situation richtig klar. Wie geraten Menschen in Situationen rein? Und natürlich habe ich da viele Bilder im Hinterkopf, ja? Viele Geschichten, Biografien, so Sachen, die ich ganz gerne lese. Ja? Da fallen einem sofort so Leute ein, wie Bonhoeffer zum Beispiel. Leute, die in Geschichten eingeladen. Ja? Und ich habe mir gedacht, okay, wie sieht das in der Bibel aus? Ja? Wie geraten Leute in Geschichten rein, in der Bibel? Wie passiert sowas? Ja? Also gibt es da, dass die Leute sich hinstellen und sagen, ja Gott, jetzt mach mal was mit uns, ich bin jetzt hier, ich will mal was bewegen, gell? Jetzt segne mich mal, dass es mal losgeht. Bill Heibels hat sowas mal gebracht. Ja? Da bin ich ja fast vom Glauben abgefallen, ja, ich das gelesen habe. Der hat mal gesagt, ja, die Mose-Geschichte hat er erzählt. Da sagt er, ja, Mose sagt zu Gott, ja, Gott, gib mir mal Kraft, dass ich mal hier das Volk mal aus Ägypten führen kann. Denke ich, hey, wie bitte, was für eine Bibel hat der Mensch denn? Ja? Mose hat da ein bisschen anders reagiert. Er hat eher da ein bisschen rumgestottert. Gell? Okay, gut. Aber das war auch damals so, genau diese gleiche Zeit mit dem Jabez-Gebet, das war so ein Hype halt. Ja? Vorsichtig, immer gut hinhören. Also, wie kommen Menschen in solche Geschichten rein? Ja, und da gibt es viele. Könnt ihr in der Bibel mal gucken. Ich habe jetzt mal eine Geschichte rausgesucht aus der Apostelgeschichte. Und ja, es war so, dass Saulus auf dem Weg nach Damaskus war. Ja, und hat dann eine Begegnung mit Jesus. Ja, eine richtig krasse Begegnung mit Jesus. Ja. Den hat es da voll niedergehauen. Er war blind, wie er in Damaskus ankam. So, was wollte er in Damaskus? Er wollte da die Christen verfolgen. Ja. Und die Leute da vor Ort wussten das auch. Okay, da kommt einer, der möchte diese Gemeinde hier zerschlagen. Ja. Die Christen verfolgen. Die Situation. Ja. Und ja, Saulus bekehrt sich da und landet in Damaskus. Nun lebt in Damaskus ein Christ namens Ananias. Dem erschien der Herr und rief ihn an, Ananias. Er antwortete, ja, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Auf, geh in die gerade Straße und frage im Haus des Judas nach einem Mann aus Tarsus, namens Saulus. Er betet und hat eine Vision gesehen, wie ein Mann namens Ananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Doch Ananias sprach: Ich habe von vielen gehört, wie viel Unheil dieser Mann über deine Gläubigen in Jerusalem gebracht hat. Er hat Vollmacht von den hohen Priestern, hier alle zu verhaften, die sich zu dir benennen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn gerade ihn brauche ich. Er soll meinen Namen bei den Völkern und ihren Königen, auch bei den Israeliten, bekannt machen. Ich selbst werde ihm zeigen, dass jetzt er für meinen Namen viel leiden muss. Da ging Ananias hin, kam in das Haus, legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, Bruder, der Herr Jesus schickt mich. Er ist dir unterwegs erschienen, als du herkamst. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ja. So ist Ananias in diese Geschichte reingekommen. Ja. Interessant. Ich lese erst noch eine zweite, keine Geschichte, sondern ein Gleichnis. Lukas 10, Vers 25. Habe ich verwundert? Nee, ich lese ab 30. Lukas 10, ab Vers 30. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Es wanderte ein Mann von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Straßenräubern überfallen. Die rissen ihm die Kleider vom Leib und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun reiste zufällig ein Priester den gleichen Weg. Er blickte den Arm, schlug einen Bogen um ihn und ging weiter. Ebenso kam ein Tempeldiener an den Tatort. Er bemerkte den Halbtoten auch, machte einen Umweg und eilte fort. Ein andersgläubiger Samariter führte seine Reise gleichfalls dorthin. Auch er sah den Mann liegen, aber er hatte Mitleid mit ihm. Er ging zu dem Verletzten hin, reinigte und linderte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in ein Gasthaus. Dort pflegte er ihn. Am nächsten Tag musste er weiterreisen. Er gab dem Wirt Geld und wies ihn an: Pflege ihn, und wenn du noch mehr brauchst, solltest, ersetze ich es dir, wenn ich auf der Rückreise wieder vorbeikomme. Soweit diese Geschichte, ist ein Gleichnis, ja, gleichnismäßig, aber hier sind Menschen, die auch in eine Geschichte reingeladen, ja, wie der Samariter. Und der Samariter sagt ja nicht hier vorher: Ich werde von Jericho nach Jerusalem reisen und eine beispielhafte Tat vollbringen. Nach mir wird man den Arbeiter-Samariter-Bund benennen. Ja? Das war ja nicht der Fall. Ja? Jesus ging es hier um ein bisschen was anders, aber wie geht es darum, wie Menschen hier in so eine Geschichte reingeladen. Ja? Wenn man jetzt beide Geschichten so ein bisschen vergleicht, bei dem Ananias, der hat schon mal eine Vision, ja? Oder Gott gibt ihm was ein, direkt, Gott redet direkt zu ihm. Ja? Da denkt man, boah, hier, klar, wenn Gott mir sagt, ich soll irgendwas tun, ja, dann werde ich das wohl machen. Aber wie war das bei dem Ananias? Was hat er gesagt? Ja. Er war sich da auch nicht so ganz sicher. Er sagte: Nee, ich habe von dem Menschen da gehört, das ist kein Guter. Ja. Nee, da mag ich jetzt eigentlich eher nicht so hingehen. Und das ist halt so das, was auch Sam sagt. Wie kommt man in solche Geschichten rein? In solchen Augenblicken. Man geht oder man geht nicht. Man steht auf dem 3-Meter-Brett, man springt oder man springt nicht. Ja. So geraten Menschen rein. Man kommt an eine Unfallstelle, man sieht einen Verletzten liegen, man hilft oder man hilft nicht. Ja. Und oft ist es ja schwierig, da in der Situation hat man manchmal gar keine Zeit nachzudenken. Ja. Gerade wenn man so einen Unfall zu so einem Unfall dazukommt, ja, da hat man meistens, okay, man sieht die Situation und entweder geht man in die Situation rein oder eben nicht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal zu so einem Unfall gekommen ist, wo einer in die Leitplanke ist oder so, und wie man dann reagiert hat. Ja? Und wenn man sich das nachher überlegt, wie man gehandelt hat, manchmal kann man die Geschichte gar nicht mehr ganz so zusammenbringen, was man da überhaupt so gemacht hat. Ist aber so, dass man irgendwo den Punkt hat, okay, jetzt funktioniere ich, jetzt gehe ich in die Sache rein. Ja? Also man sieht oft, ihr könnt über einige Geschichten noch nachdenken, mal in der Bibel, was euch einfällt. Ja? Und mal einfach unter diesem Aspekt, wie kommen Menschen in Gottes Geschichte rein oder in diese Geschichten rein? Was passiert da? Wie passiert das? Ja? Wie ist Mose in diese Geschichte reingekommen? Ja? Zum Beispiel. Und ich denke, da sehen wir ganz viele natürliche Sachen, die vonstatten gehen. Ja? Gar nicht groß gehypte Sachen. Deswegen habe ich mir überlegt, gut, können wir mal drüber nachdenken, wie kommen wir in diese Geschichten rein? Wie können wir in Geschichten reinkommen? Ja? Und wenn wir in die Geschichten reinkommen, ja, das sind wir, egal, Christen, kleine, große, dicke, dünne, lange, intelligente, weniger intelligente. Genau. Und da wieder eine Geschichte, wieder eine Staffel von Kids at Home. Wir haben mal zwei Staffeln gemacht, die hießen zwei unterschiedlich, die hießen aber gleich Gottes Geschichte und wir. Eine, die war ausgearbeitet von Promised Land und die andere, die haben wir dann selbst erarbeitet. Also wir haben mit den Kids die Schöpfung bestaunt, die Sintflut überlebt, gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde, auferstand und zu seinem Vater ging. Wir waren mit Paulus auf einer Missionsreise und mit Gladdy Aylwards in China. Und das Erstaunliche, wir sind heute mittendrin in dieser Geschichte. Das war das, was wir den Kindern klar machen wollen. Das ist eine Riesengeschichte mit Schöpfung. Peter hat das ja hier uns vorgestellt. Sintflut, schwierig. Aber wir haben sie überlebt. Die Geschichte von Jesus und dann, wie es weiterging. Das war uns ganz wichtig, den Kindern auch zu zeigen, okay, Apostelgeschichte, wie geht es weiter mit Gottes Geschichte und mit Menschen in dieser Geschichte? Und letztendlich, wir sind in dieser gleichen Geschichte immer noch drin. Ja? Als kleine oder große Brötchen. Kleine, große Christen. Und was wir backen werden, das wird Gott uns zeigen. Ja? Also, damals, also wie wir diese Staffeln gemacht haben, das war 2008 und 2013. Da war unsere kleine Welt hier in Deutschland noch weitgehend in Ordnung. Heute würde ich über ein zusätzliches Kapitel für die Kids und für mich nachdenken. Ja, wir haben damals schon gesagt, okay, wir gehen aus der Bibel raus, in Anführungszeichen, aus der Apostelgeschichten und bringen die Geschichte von Gladys Aylward, ja, die als Missionarin nach China gegangen ist, um den Kindern zu zeigen, okay, die Geschichte hört nicht hier am Ende der Bibel auf, gell? Nicht hier auf der letzten Seite. Na gut, müsst ihr auf den Baum mal rausnehmen. Gell? Also irgendwo nach der Apostelgeschichte auf oder nach den Briefen auf, sondern diese Geschichte geht weiter und haben da auch wenigstens noch einen Menschen vorgestellt, der nicht intelligent war. Also so wie andere Leute das beurteilt haben. Gell? Also vielleicht da ganz kurz zu. Die wollte in die Mission gehen, war eine einfache Frau und hat sich bei einer Missionsgesellschaft vorgestellt und die haben gesagt, die ist zu doof. Ja? Die können wir nicht ausbilden als Missionarin, die ist einfach da zu doof zu. Ja? Also, Gott hat ihr aber einen Auftrag gegeben und Geschichte einfach ansehen. Ist verfilmt worden, super. Und heute ist aber die Situation heute bei uns, die ist halt anders. Deswegen würde ich auch über eine Geschichte nachdenken, wir müssen über Geschichten nachdenken, die heute ins Heute reinpassen. Ja? Nicht mehr in diese, Anführungszeichen, heile Welt in Deutschland 2008. Peter hatte mit mir schon mal diskutiert, wir müssen nochmal überlegen. Wir haben da angefangen, darüber nachzudenken, vielleicht im Winter mal eine Themenreihe oder irgendwas zu machen oder Diskussionsabend, welche Form auch immer, indem wir über ganz spannende Sachen vielleicht mal nachdenken können, sollten, müssten, weiß nicht, zum Beispiel Transhumanismus, mal so ein Stichwort, ja, also über die heutige Zeit nachdenken. Und da ist halt die Frage, in welcher Zeit leben wir heute? Ja, jetzt könnte man das große Jammern anstimmen, mache ich aber nicht, ich bringe mal nur Stichpunkte. Also in welcher Zeit leben wir? Und da habe ich neulich einen Buchtitel gesehen, Buch werde ich mir auf jeden Fall besorgen, das heißt, ja, ist über die Generation Z, ja. Ja, jetzt gibt es schon eine Generation Alpha, aber gut, die Einteilung ist noch eine andere Kiste, wie man Generationen, warum wie einteilt oder kategorisiert hat. Der Buchtitel lautet, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Ja? Von Sarah Weber, ja? Interessant. Ja? Ja. Dann habe ich hier noch eine Aussage zu einer Studie von 2022, ja, Klima, Krieg, Corona, die Überlagerung von Krisen strapaziert die psychische Gesundheit von immer mehr Angehörigen der jungen Generation. Ja. Zu dem Klima, Krieg, Corona könnte man jetzt noch einiges dazu packen, wie ja Neuordnung der Weltordnung, Flüchtlingsströme, alles Mögliche. Wir leben in einer Zeit der Umbrüche und sprunghaften Veränderungen auf allen Gebieten. Ja, beinahe hätte ich gesagt, an allen Fronten. Gesellschaftlich, moralisch, technologisch, Klimaänderung und der Neuordnung der wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnisse. Aber noch kommt man sich vor wie ein Statist in einem Filmmix aus James Bond und einem Marvel-Film. Man sieht alles, aber geht nach getaner Arbeit zu einer Party oder gräbt den Garten um oder wäscht sein Auto. Also das, was wir Deutsche so tun. Ja, die Geschichte zeigt das immer wieder. Drittes Reich haben wir ja auch mal eine kurze Predigtreihe gemacht. Man sieht, dass es Vordenker gab oder Leute, die genau hingesehen haben, gewarnt haben, haben Sachen aufgezeigt, hat aber trotzdem keiner verstanden. Erst als Leute in KZs ermordet worden sind oder erst nachher hat der Großteil der Bevölkerung das überhaupt geschnackelt, was abgegangen ist. Deswegen frage ich mich manchmal, macht es Sinn, über Sachen nachzudenken, wenn die Konsequenzen nicht bedacht oder dementsprechend nicht gehandelt wird? Also die Frage stellt sich dann natürlich noch, was ist zu tun? Was ist zu tun in unserer Zeit? Da habe ich ein Zitat aus dem Vorwort zu dem Buch Wer ist und war Jesus Christus von Dietrich Bonhoeffer. Also das Buch, wenn ich jetzt sagen würde, ich lese das, dann würde ich sagen, das ist untertrieben. Ich quäle mich dadurch. Also das ist eine Rekonstruktion von der Vorlesung, theologische Vorlesung von Dietrich Bonhoeffer. Es ist wirklich hartes Brot. Ja, für so einen Ingenieur sowieso. Also die Theologen, die ticken irgendwie anders. Also interessant, aber trotzdem. Und das im Vorwort dieses Zitat von Karl Barth, das war folgendes. Theologie, also eine provozierende Aussage, die aus jetzt Zitat aus dem Vorwort, eine provozierende Auskunft, die Karl Barth in jeden Tagen auf die aufregende Frage gab, was nun nach dem völkischen Umbruch in Theologie und Kirche zu geschehen habe. Theologie treiben und nur Theologie, als wäre nichts geschehen. Wie der Stundengesang der Benediktiner in Maria Laach auch im Dritten Reich ohne Unterbruch und Ablenkung ordnungsgemäß weitergegangen ist. Ja, das Zitat. Wenn man sich denn die Biografie von dem Karl Barth durchliest, sagt man, das hat er nie gesagt, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Er hat nicht nur Theologie und Theologie betrieben. Aber ich habe es einfach mal so in dem Sinne mal genommen. Also Interpretation von diesem Zitat können wir jetzt verschieden darauf eingehen. Aber ich sage es mal so, was ich da rausnehme in direkter Umsetzung, würde ich sagen, in schwierigen Zeiten sollten wir Jesus-Geschichten immer wieder lesen und bedenken. auch wenn wir sie schon vielleicht, so wie ich, über 60 Jahre lang kennen. Immer wieder die gleichen Jesus-Geschichten lernen. Warum? Weil in diesen Geschichten Gottes Maßstab klar wird. Maßstab zum Handeln, zum Umgang mit Menschen, nicht nur in Einschätzung der aktuellen Situation, ja, Jammer, Jammer, könnte man da machen, aber darum geht es nicht, sondern vielmehr auch für unser Handeln. Wie sollen wir handeln? Ja? Und das können wir neu lernen, müssen das immer wieder neu auf die aktuelle Situation interpretieren für uns und umsetzen. Ja? Deswegen diese Sache. Okay. Und da habe ich jetzt hier noch einen Gedanken zum letzten Sonntag, aber nicht zur Predigt, nur zu dem Lied, was am Anfang gespielt wurde. Da habe ich auch nur so eine Aussage. Und vielleicht kennt ihr sowas, gell? Ihr habt einen Gedanken im Kopf, gell? Habt einen Gedanken. Und dann kommt so ein zweiter Gedanke, der den ersten Gedanken in Frage stellt. Ja? So. Dann kommt ein dritter Gedanke, der Assoziationen zu dem ersten und zweiten Gedanken hervorruft. Und dann kommt der vierte Gedanke, der den ersten Gedanken wieder ändert, modifiziert. Und das Ganze geht immer so weiter, bis das, was ihr gedacht habt, im Einklang ist mit eurem allgemeinen Denken. Wenn das nicht der Fall ist, ja, ihr kriegt es nicht eingeordnet, und dann kommt das auf den Stapel, ja, der nicht bearbeiteten Gedanken, und vielleicht habt ihr nachts mal einen schlechten Traum oder sowas, und es wird aufgearbeitet. Ja, aber nicht so wichtig. So war das bei mir auch am letzten Sonntag in diesem Lied. Ja, wir sollen nur auf Jesus sehen. Ja? Wir sollen nur so auf Jesus sehen. Und mein erster Gedanke war, wenn ich nur auf Jesus sehe, dann werde ich ja überall gegenrennen. Ja? Weil ich sehe ja sonst nichts. Ja? Ich werde überall irgendwo anstoßen. Ja? Das war so der erste Gedanke. Gut, der zweite Gedanke hat gesagt, oh, was hast du denn da wieder für einen Gedanken? Ja? Und dann kam mir der Gedanke, oder der zweite Gedanke war dann, ja, die Sonne. Ich liebe natürlich, wenn die Sonne scheint. Ja? Aber wenn ich in die Sonne reingucke, ja, was passiert dann? Dann werde ich wohl blind werden. Gell? Das ist genauso. Ach, der Beamer ist aus. Der Beamer ist aus. Okay. Also, wenn jetzt hier vorne ein Bild wäre vom Beamer, ja, und ich würde jetzt in den Beamer reingucken, was würde ich denn sehen, wenn ich da in den Beamer reingucke? Was sehe ich denn? Technik fix mal vor. Was sehe ich, wenn ich da direkt reingucke? Sehe ich ein Bild? Nein, man sieht kein Bild. Man würde vielleicht, je nachdem, wie stark der Beamer ist, auch blind werden oder Flecken vor den Augen sehen. Wenn ihr in den Beamer reinguckt, seht ihr kein Bild. Das Bild muss projiziert werden an die Wand. Genauso wie wenn ihr in die Sonne guckt, werdet ihr blind, ihr seht da auch nichts. Wann sehen wir was? Wir sehen nur etwas, wenn die Sonne Gegenstände bescheint, Licht, auf was drauf fällt und das Licht von den Gegenständen reflektiert wird. Dann nehmen wir diese Gegenstände wahr. Ja? Und jetzt kommt der nächste Gedanke, also das war die Assoziation dazu, die Sonne, Jesus Sonne. Und dann der nächste Gedanke war dann, sagt, ja, das ist so. Wir nehmen die Umwelt, wir nehmen die Welt nur dann wahr, wenn sie von der Sonne beschienen wird. Übertragenen Sinn, wir unser Handeln oder wie wir handeln sollen, das können wir erkennen, wenn das Licht Jesu auf die Situation scheint, ja, und über das Licht Jesu reflektiert wird und wir das wahrnehmen können, ja, so wie er will, dass wir es sehen sollen. Das war dieser Gedanke, den ich hatte. Und ja, letztendlich, der letzte Gedanke war natürlich, wenn ich auf Jesus sehe, ecke ich an. Auch okay, oder? Ist doch so, wenn wir auf Jesus sehen, werden wir anecken. Ja, so viel, ja, jetzt habe ich schon ein bisschen überzogen, also so viel zu der Vision der kleinen Brötchen, zu kleinen Menschen, zu dem, was, wie Menschen in solche Geschichten reingeraten, wie kleine Menschen wie wir in unserer Situation, in der wir leben, wie wir da agieren sollen, wie wir tun sollen, so ein bisschen was. Das war so dieser rote Faden, der hoffentlich sichtbar war. Und ich möchte abschließen mit Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen.